Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Wir dürfen heute weitermachen in unserer Predigtreihe über Propheten Hosea. Und es freut mich, dass vieles von dem, was wir jetzt schon gehört haben, was wir gesungen haben, werden wir jetzt auch in der Predigt wiederfinden. Genau darum geht's. Und wir kommen heute zum Kapitel 6. Wir sind circa bei Halbzeit vom Buch Hosea. Und kurzer Rückblick, Gerhard hat letzte Woche vor allem auch darüber gepredigt, wie wichtig es für Gott ist, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, dass wir ihn kennen. Gerhard hat dann ein paar Fragen gestellt und eine Frage, die hat mich wirklich die Woche begleitet, das war die Frage, wonach sehnst du dich und welche Rolle spielt eben Gott dabei? Inwiefern sehnen wir uns nach Gott? Und da hat das letzte Lied, was wir jetzt gesungen haben, hat so super gepasst, wo es darum geht, ja, das Höchste meines Lebens soll es sein, dich zu erkennen, Herr. Du bist das Größte verglichen mit allem anderen. Du bist das Wichtigste in meinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mir relativ leicht, das zu singen. Aber wie lebe ich das? Wie prägt das wirklich mein Leben? Aber dazu kommen wir nachher noch mehr im Laufe der Predigt heute. Beim Propheten Hosea ist so, wie der Gerhard auch gesagt hat, es wiederholt sich relativ vieles. Es ist immer circa der gleiche Ablauf. Das heißt, Menschen wenden sich von Gott ab, fallen in Sünde, laufen von Gott weg. Es gibt den Aufruf zur Umkehr. Es gibt das Gericht als Erziehungsmaßnahme. Und es gibt aber auch diesen Hinweis darauf, dass es Erlösung geben wird, dass es Gottes Wunsch ist, zu retten, zu befreien und dass er sich danach sehnt, uns zu begegnen und uns wieder ganz für sich zu gewinnen. Und als Thema der heutigen Predigt habe ich genommen, der wahre Gottesdienst. Text ist, wie gesagt, in Hosea Kapitel 6. Als Einleitung noch kurz ein bisschen die Klammer, wo steht dieses Kapitel 6. Und da war eben letzte Woche bei der Predigt, war so ein bisschen ein Happy End mit Vers 15, mit diesem Ausblick, wo Gott sagt, ich will wieder an meinen Ort gehen, bis sie ihre Schuld erkennen und mein Angesicht suchen, wenn es ihnen übel ergeht. So werden sie mich suchen. Also der Wunsch Gottes, wenn es dem Volk schlecht geht, wenn sie wirklich auch in diesem Gericht sind, dass sie dann beginnen, ehrlich Gott zu suchen. Dass sie, wie es hier steht, dass sie ihre Schuld erkennen und dass sie zurückgehen zu Gott. Und das ist wirklich spannend, das zahlt sie echt aus. Einmal die ganze Bibel mit einer Konkordanz oder im Internet geht es relativ leicht mit diesen Online-Bibeln, dass man mal dieses Gott suchen, dass man das nachschlägt, dass man das ein bisschen studiert. Und es zieht sich durch die komplette Bibel immer dieser Wunsch Gottes, dass die Menschen ihn suchen. Also nicht nur seine Gaben, seine Geschenke, seine Segnungen, das ist alles gut, das ist alles wichtig. Aber ganz, ganz oft steht dieses Gott-Suchen in Verbindung mit Gottes Angesicht suchen, seine Nähe suchen, seine Gegenwart suchen. Es geht um diese persönliche Beziehung Gottes. Und das zieht sich durch die komplette Bibel durch. Und das ist auch das, was jetzt hier unser heutiges Kapitel umspannt. Auch in Kapitel 7, Vers 1 und 2. Dieser Wunsch Gottes, er würde sich dem Volk gern wieder zuwenden. Er würde gerne heilen, er würde gerne vergeben. Aber das, was dazwischen steht, ist eben noch die Schuld, ist die Sünde, ist die Bosheit, die von Gott trennt. Das ist das, was zwischen uns und Gott steht. Nicht nur bei den Israeliten damals, das ist auch heute so. Schuld und Sünde, das wissen wir, ist wie die Mauer. Ja, ist wie der Graben zwischen uns und Gott. Und Gott wünscht sich so sehr, dass dieser Graben überwunden wird, die Brücke, also das Kreuz als Brücke, dass diese Mauer entfernt wird. Und das ist die Botschaft, die sich durch die komplette Bibel zieht. Gott streckt sich aus, Gott wirbt um die Menschen. Und das finden wir eben ganz speziell auch beim Hosea, dieser Vergleich mit der Braut, die untreue Braut. Gott wirbt und Bezeichnung für sein Volk ist Braut, für die Gemeinde ist Braut. Und da sehen wir eben etwas von dieser Liebe, unfassbaren Liebe Gottes und seinem Werben, dass er immer wieder probiert, die Menschen zu sich zu ziehen. Und er verspricht es auch immer wieder, wie in dieser bekannten Verheißung in 2. Chronik 7, Vers 14, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Also da findet man wieder alles. Gott suchen, sein Angesicht suchen, umkehren zu ihm, komplette Hinwendung an ihn. Aber eben auch die Abkehr von der Schuld, von der Sünde, das ehrliche Bekennen, Herr, in meinem Leben ist vieles falsch. Und ich möchte es nicht unter den Teppich kehren, ich möchte es bekennen, ich möchte es lassen, ich möchte hin zu dir. Und dann die wunderbare Verheißung. Wenn Gottes Volk, wenn die sich wieder an Gott wenden, wenn die wirklich umkehren, dann schenkt Gott Erweckung, wie es da heißt. Dann schenkt Gott Aufbruch, dann schenkt Gott Heilung. Dann lässt er die ganze Nation wieder aufleben. Und das war immer sein Wunsch. Das findet man ganz, ganz oft in der Bibel. Das findet man in den Propheten, das findet man in den Psalmen. Und das findet man dann auch im Neuen Testament. Und dann noch ein kurzer Rückblick, die Stelle aus 2. Mose 19. Das finde ich auch so schön, wie Gott das Volk aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei herausführt. Da sagt er zum einen, ich werde euch zu mir führen. Ich werde euch in meine Gegenwart, in meine Gemeinschaft führen. Das war das Ziel von Gott. Ja? Sie sollten zu ihm kommen. Und dann durch die Stiftshütte, durch den Tempel, wollte er auch immer seine Gegenwart beim Volk zeigen. Also er liebt sein Volk, er möchte es erlösen, er möchte es befreien und zu sich führen. Aber sie sollten dann nie dabei stehen bleiben, sondern von Anfang an war der Wunsch Gottes, das Ziel für das Volk Israel, und das finden wir in dieser Stelle in 2. Mose 19, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Also Israel war dazu berufen, zu Gott zu kommen, in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft, diesen Bund zu halten, diese Gemeinschaft, diese Beziehung mit Gott zu leben. Und wenn sie das machen, wenn sie treu mit Gott unterwegs sind, dann sollten sie von Anfang an zum Segen werden für die Nationen, für die Völker. Die Völker um Israel herum sollten an Israel erkennen, was es bedeutet, mit Gott zu leben, von Gott gesegnet zu werden, den persönlichen, lebendigen Gott kennenzulernen. Weil den gibt es in keiner Religion, den gibt es sonst nirgends, ja, diesen persönlichen Gott, der diese Gemeinschaft haben will. Und das war das Ziel von Gott für Israel. Dazu wollte er Israel gebrauchen. Aber, wie wir eben die Geschichte kennen und sehen, auch bei Hosea, Israel hat weder das eine und schon gar nicht das andere gemacht. Israel hat den Bund nicht gehalten, hat die Treue nicht gehalten, hat diese Gemeinschaft mit Gott nicht gelebt, diese Beziehung mit Gott nicht gepflegt. Und sie waren schon gar nicht ein Licht für die Völker. Ja, sie waren schon gar nicht ein Segen für die Völker. Sie haben mit ihrem Leben, mit ihrem Wesen, mit dem, was sie machen, was sie sagen, haben sie schon gar nicht andere Völker zum lebendigen Gott gebracht. Und deswegen war es immer Gottes Bestreben, Israel wieder zurückzuziehen, gerade auch durch den Propheten Hosea, zu ermutigen, wieder zu Gott zu kommen, neu diese Gemeinschaft zu suchen, neu den Bund zu halten, neu in dieser Gegenwart Gottes zu leben und dann aus dieser Gemeinschaft heraus zum Segen fürs Umfeld zu werden. Und deswegen finden wir das nicht nur bei Hosea, bei allen Propheten, immer und immer wieder diese Rufe zur Umkehr. Die Sehnsucht Gottes nach seinem Volk, aber dann auch den Wunsch Gottes, sein Volk zu gebrauchen, um viele, viele andere auch zu dieser Erkenntnis zu führen. Gott wollte sich allen Menschen zu erkennen geben und sein Plan war von Anfang an, sein Volk dazu zu gebrauchen. Früher Israel, jetzt Gemeinde, das war sein Wunsch. Genug ausgeholt, jetzt kommen wir zum heutigen Predigttext und den finden wir eben in Hosea Kapitel 6. Und da heißt es, kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tag wieder aufrichten, dass wir vor ihm leben. Lasst uns darauf Acht haben und danach trachten, den Herrn zu erkennen. So gewiss wie die schöne Morgenröte bricht er hervor und kommt über uns wie der Regen, wie Spätregen, der das Land befeuchtet. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Ist doch eure Liebe wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, der frühmorgens vergeht. Darum schlug ich drein durch die Propheten und tötete sie durch die Worte meines Mundes, dass mein Recht wie das Licht hervorkomme. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Aber sie haben den Bund übertreten bei Adam, dort wurden sie mir untreu. Gilead ist eine Stadt voller Übeltäter. Blutig ist ihre Spur. Die Rotten der Priester sind wie Räuber, die da lauern auf die Leute. Sie morden auf dem Wege, der nach Sichem geht. Ja, Schandtaten vollbringen sie. Im Hause Israel habe ich gesehen, wovor mir graut. Da treibt Ephraim Hurerei und Israel hat sich verunreinigt. Auch dir, Juda, ist die Ernte bestimmt. Und bei diesem Abschnitt, die Verse 7 bis 11, die gehören eigentlich vom Zusammenhang her dann zu Kapitel 7, werden wir heute auch nur kurz streifen. Und der Schwerpunkt wird eben auf den Versen 1 bis 6 stehen. Und da heißt es zuerst, dass das Volk sagt, kommt, wir wollen wieder umkehren. Wir wollen zum Herrn zurück. Er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Also sie sehen schon die Situation, in der sie stehen, die schlimme Situation, hat etwas zu tun mit ihrem Leben, mit ihrer Untreue. Gott hat sie geschlagen. Das sehen sie zumindest, deuten sie hier an. Und sie haben diese Hoffnung, er wird uns auch wieder heilen, er wird uns wieder aufrichten, er wird uns wieder gut tun. Wird schon nicht so schlimm werden. Jetzt geht es uns kurz schlecht, aber Gott macht schon was draus. Gott wird uns bald wieder bei sich haben. Auch im nächsten Vers. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tag aufrichten, dass wir vor ihm leben. Klingt an sich ja gut. Dieser Wunsch, sie wollen vor Gott leben. Sie wollen mit Gott leben. Sie wollen bei Gott leben. Sie wollen diese Verbindung mit ihm wieder haben. Diese Hoffnung. Ja, 2, 3 Tage wird es dauern, dann sind wir wieder bei Gott. Einige Ausleger sehen darin eben auch einen Hinweis auf Jesu, auf seinen Tod, auf seine Auferstehung nach 3 Tagen, dass das war, was es dann ermöglicht hat, dass wir vor Gott, dass wir in seiner Gegenwart leben. Aber hier sehen wir eben beim Volk, ja, eigentlich einen guten Wunsch. Gott, wir kommen wieder zu dir, wir leben vor dir. Und dann auch in Vers 3, lasst uns darauf Acht haben, danach trachten, den Herrn zu erkennen. Das haben wir jetzt ganz, ganz oft gehabt. Es geht darum, den Herrn zu kennen, zu erkennen. Und hier sagen sie, sie wollen darauf Acht haben, sie wollen danach trachten. Da klingt eigentlich schon was wie ein echter Wunsch da, dahinter. Und dann eben auch dieses Bild, da haben sie wahrscheinlich Prophezeiungen gekannt aus der Schrift, dass dann der Herr wieder kommt wie die Morgenröte, wie der Spätregen, dass es dann wieder Leben gibt, dass es dann Wiederherstellung gibt, dass es dann Erneuerung gibt. Und darauf haben sie gehofft. Und an sich würde man ja sagen, okay, das sind ja positive Aussagen, super, das Volk kehrt um. Das ist ja das, was der Herr in Kapitel 5, Vers 15 eigentlich wollte, dass sie umkehren, dass sie ihre Schuld erkennen und dass sie wieder ihn und sein Angesicht suchen. Aber dann verwirrt es uns, wenn wir weiterlesen, zumindest auf den ersten Blick, was ist denn die Reaktion Gottes darauf? Gott ist nicht begeistert, er freut sich nicht, sondern er stellt hier die Frage, was soll ich mit euch tun? Was soll ich mit dir tun, Ephraim? Was soll ich mit dir tun, Juda? Warum fragt er das? Und dann begründet er es, eure Liebe, da steht eben der Vergleich, der ist wie eine Wolke am Morgen oder wie der Tau, der am frühen Morgen wieder vergeht. Das ist nur oberflächlich. Ihr kommt jetzt, wo es euch schlecht geht, kommt ihr zu mir. Aber sobald es euch besser geht, vergesst ihr mich wieder. Und das hat sich wieder und immer wieder im Leben der Israeliten wiederholt. Das zieht sich durchs ganze Alte Testament durch. Immer das, es gibt Katastrophe, es gibt Gericht, das Volk wendet sich zu Gott, Gott rettet. Und nur ganz kurze Zeit später beginnt das Gleiche wieder. Der Götzendienst beginnt wieder, sie verlassen den Bund wieder und das Gleiche wiederholt sich. Und da lässt uns Gott wirklich tief in sein Herz blicken. Ja, Gott ist nicht ratlos. Aber hier wird ausgedrückt, Gott ist traurig. Ja, das macht ihn traurig, das enttäuscht ihn. Dass sein Volk zu ihm kommt, aber dass es eben nur so oberflächlich ist. Dass es gar nicht ernst gemeint ist. Dass es gar keine ernste Bekehrung ist. Und das finden wir in der Bibel auch ganz, ganz oft. Wenn es darum geht, Gott zu suchen, wenn es darum geht, umzukehren, wieder zu ihm zu kommen, dann steht ganz, ganz oft dabei, von ganzem Herzen. Sucht Gottes Angesicht von ganzem Herzen. Bekehrt euch von ganzem Herzen. Trennt euch von eurer Schuld, von eurer Sünde, von ganzem Herzen. Nicht oberflächlich, kein Lippenbekenntnis. Das greift zum Beispiel Jesus auf, wo er Jesaja zitiert und sagt zu den Pharisäern, ihr Heuchler, wie fein hat Jesaja von euch geweissagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir. Und mir fällt es auch wieder relativ leicht, auf die Pharisäer zu schauen, aufs Volk Israel zu schauen und darüber zu urteilen und zu sagen, ja, es ist ja unglaublich, solche Heuchler. Da machen die diese Lippenbekenntnisse, aber mit ihrem Leben spiegeln sie das gar nicht wieder. Aber wie ich zu Beginn gesagt habe, wenn wir dann so ein Lied singen wie mein höchstes Ziel ist es, Jesus, dir näher zu sein, da möchte ich mich schon ehrlich fragen, inwieweit ist das auch bei mir ein reines Lippenbekenntnis? Ich singe es hier im Gottesdienst, aber wo sieht man das in meiner Woche, dass es mein höchstes Ziel ist, nahe bei Jesus zu sein, ihn zu erkennen, mit ihm zu leben? Wo ist es bei mir vielleicht auch so ein oberflächliches Bekenntnis? Wie reagiert Gott darauf? Er sagt eben, darum schlug ich drein durch die Propheten. Was meint er damit? Er hat immer wieder die Propheten geschickt und die sollten wachrütteln, die sollten ermahnen, die sollten zur Umkehr rufen, die sollten aufrütteln, die sollten dem Volk Israel wirklich zeigen, wie es echt um sie steht. Und das war natürlich nicht angenehm. Das war nicht, ja, Hosea ist nicht unbedingt die netteste Gute-Nacht-Lektüre. Da sind schon Sachen dabei, die aufrütteln. Die Propheten sind nicht killend herumgezogen, aber sie haben mit ihren Worten wirklich wachgerüttelt oder fast erschlagend war die Wirkung auf das Volk. Und was war das Ziel von Gott? Dass mein Recht wie ein Licht hervorkomme. Dass eben klar wird, die Finsternis, in der die Menschen leben, die Schuld, die Sünde, aber dann auch das Recht Gottes, ja, dass er wie ein Licht hervorkommen will in dieser Dunkelheit. Das war immer das Ziel. Und dann der zentrale, der wichtigste Vers in diesem Abschnitt aus meiner Meinung. Denn ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, ja wie jetzt? Aber Gott, du hast doch die Opfer geboten, das war doch dein Gesetz. Du hast ja klar gesagt, hey, bringt Opfer, bringt Schuldopfer, bringt Brandopfer, bringt all diese Opfer. Aber Gott ist immer um das eine gegangen. Diese Opfer waren dazu da, gerade die Schuldopfer, damit Sünde vergeben werden kann, damit die Beziehung, die Gemeinschaft zu Gott wiederhergestellt werden kann. Nur dann war die Erkenntnis Gottes möglich. Um Gott zu erkennen, braucht es die Nähe zu Gott, braucht es eine persönliche Beziehung. Gott kann ich nicht kennenlernen oder erkennen, sagen wir so, wenn ich nur eine Schriftlesung höre im Tempel. Sondern Gott hatte immer den Wunsch, dass die Menschen ganz, ganz nahe zu ihm kommen. Und da findet man auch ganz, ganz viele Stellen. Und gerade dieser Vers ist so wichtig. Jesus greift ihn auch zweimal im Matthäus-Evangelium auf. Er formuliert ihn dann ein bisschen anders und sagt eben, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Barmherzigkeit und Liebe sind hier austauschbare Begriffe und zeigen aber, worum geht es Gott? Der wahre Gottesdienst, der zeigt sich in zwei ganz, ganz wesentlichen Aspekten. Das eine ist eben die nahe Beziehung zu Gott, die persönliche Beziehung zu ihm. Dass wir in Gemeinschaft mit ihm leben, dass wir ihn erkennen, dass wir ihn von Herzen erkennen, dass wir ihm nahe sein, so wie wir zuerst gesungen haben. Das ist der wahre Gottesdienst, dass wir wirklich, wirklich mit Gott verbunden sind, dass wir mit ihm leben und ihn immer mehr und immer näher erkennen. Und dieser Begriff Erkennen, der wird zum Beispiel in der Bibel verwendet, Adam erkannte Eva. Ja, für die geschlechtliche Beziehung, für die intimste Beziehung überhaupt wird dieser Begriff auch verwendet. Und das soll eben zeigen, darum geht es, um diese intime, ganz, ganz enge Beziehung zu Gott, dass wir ihn wirklich erkennen. Die Simone hat vor einigen Wochen gesagt, sie liest gerade dieses Buch oder ein Buch über die Namen Gottes. Und das ist ein super Beispiel, ja, Gottes Namen. Wenn wir zum Beispiel die Namen Gottes durchgehen oder schauen, wie wird Gott in der Bibel beschrieben, dann ist es das eine, zu wissen, was die Bibel über Gott sagt. Es gibt viele Leute, die von Anfang an Bibel hören, bei der Frage, wie ist Gott, können super die Bibelverse durchzählen und runtersagen. Aber es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich zum Beispiel weiß, dass Gott der gute Hirte ist, oder ob ich auf mein Leben schauen kann und sagen kann, ja Gott, ich habe dich erlebt als guter Hirte. Ich habe erfahren, du bist wirklich der gute Hirte. Das ist etwas, das habe ich nicht nur gehört, das kenne ich aus meinem Leben. Gott, du bist der Tröster. Ich weiß das und ich habe es erlebt, ich habe es erfahren. es geht immer auch ums Persönliche. Und das kann etwas sein, was ja, für uns eine super Möglichkeit ist, auch mal so einen Lobpreis zu schreiben. Nehmt euch mal Zeit und schreibt euch auf, wie habt ihr Gott kennengelernt? Wie habt ihr Gott erfahren? Wer ist Gott für euch? Schreibt mal einen eigenen Psalm. Könntest du dann hier vorsingen? Nein, aber überlegt mal, ja, wer ist Gott für euch? Wie habt ihr Gott kennengelernt? Wie erfahrt ihr Gott? Wer ist Gott für euch persönlich? Und das ist etwas, was sich Gott eben wünscht. Und das ist, nochmal, das ist der Riesenunterschied zu jeder Religion. In allen Religionen ist der Götze, der Gott, weit, weit weg. Es geht darum, Regeln, Gebote, Gesetze, alles Mögliche. Und wenn du alles einhältst, schauen wir mal. Vielleicht hast du Glück, dann kommt die Waage. Vielleicht nimmt dich Gott an. Ganz, ganz anders ist die Botschaft der Bibel. Ganz, ganz anders ist der lebendige, der einzig wahre Gott. Das ist ein Gott der Nähe. Der möchte zu uns kommen. Der möchte bei uns sein. Der möchte in uns leben, wie wir dann im Neuen Testament lesen. Und sein Wunsch ist es, ihn zu erkennen. Eben nicht nur von ihm zu hören, das ist auch wichtig. Bibellesen ist wichtig, aber es geht um viel, viel mehr. Und das Zweite, was wir hier lesen, neben der Erkenntnis, ist die Liebe, ist die Barmherzigkeit. Was ist damit gemeint, dass Gott sagt, ich möchte Liebe, ich möchte Barmherzigkeit? Natürlich zum einen die Liebe zu Gott, das ist ganz, ganz klar. Aber gerade im Alten Testament wird immer und immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig für den wahren Gottesdienst auch die Liebe, die Barmherzigkeit zu den Mitmenschen ist. Da findet man zum Beispiel in Jesaja 58, ganz ein bekanntes Kapitel zu dem Thema. Da steht, das ist aber ein Fasten, in anderen Übersetzungen heißt sogar, das ist aber der Gottesdienst, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Da findet man fast die Worte, die wir zuerst im Hosea gelesen haben, bei diesem angeblichen Bekenntnis des Volkes zu Gott, eben die Morgenröte, die Heilung und so weiter. Ja, Gott hat es wirklich verheißen, Gott hat es wirklich versprochen. Aber wann kommt es dazu? Wenn sein Volk Liebe übt, Barmherzigkeit übt, wenn sein Volk den Menschen dient, wenn sein Volk sich einsetzt für die Bedrückten. Und da gibt es unfassbar viele Stellen, gerade im Alten Testament, wo es genau um das geht. Einsatz für die Waisen, für die Witwen, für die Fremdlinge, für diejenigen, die unterdrückt werden, für die Armen, für die Schwachen. Jesus hat es dann aufgegriffen und gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir zu kommen, das Evangelium zu predigen, denen, die eben bedrückt sind, die gefangen sind, die zerschlagen sind. Jesus hat das Gleiche gelebt. Jesus hat den gleichen Vorwurf an die Pharisäer gebracht und hat gesagt, was euch fehlt, ist die Liebe. Ihr redet von Gott, ihr redet von den Gesetzen Gottes, aber ihr lebt überhaupt nicht danach. Ihr macht es gar nicht. Und das war auch ein Vorwurf, vor allem an die Priester. Das findet man beim Hosea ganz, ganz oft, dass explizit die Priester erwähnt werden, die diese Aufgabe hatten, zum einen Gottes Wort weiterzugeben, zum anderen aber auch die Liebe Gottes auszuleben und Menschen ein Vorbild zu sein, aber generell auch an das Volk. Lebt in dieser Liebe. Man konnte das nicht trennen. Man konnte nicht trennen Gottesdienst und Dienst der Menschen. Und das findet man da eben auch, das war auch so eine Barriere, so ein Hindernis. In den letzten Versen nur ganz, ganz kurz, da gibt es eben dann wieder Aufzählung von Sünden des Volkes, wo man eben sieht, na, das mit der Umkehr, da war es nicht weit her, wo Gott dann eben aufzählt, wie sie weiter gelebt haben, wie sie weiter unterdrückt haben. Nur ein Beispiel, das Sichem, was da angeführt ist als Beispiel, die Stadt. Das war eigentlich auch als Zufluchtsstadt gedacht, dass Menschen dorthin gehen können, die verfolgt werden, die unterdrückt werden, die ja, eine Raststätte brauchen, die Auffanglager brauchen. Und was haben sie dort gemacht, die Priester, was haben sie dort gemacht, das Volk Gottes? Na, sie haben dort gemordet, geraubt, sie haben die Leute dort ausgenützt. Also genau nicht das gemacht, was Gott eigentlich wollte. Und von daher sehen wir eben dieser Aufruf Hoseas ans Volk, umzukehren. Neu zu Gott, neu wirklich treu diesen Bund zu halten und neu aber auch Liebe und Barmherzigkeit zu leben und dementsprechend mit den Mitmenschen umzugehen. Und wie letzte Woche können wir uns auch heute wieder die Frage stellen, was hat das jetzt mit mir persönlich, was hat das mit uns als Gemeinde zu tun? Eigentlich sehr viel. Also zunächst einmal, Gott wünscht sich auch mit uns, mit jedem von uns, eine persönliche, eine Herzensbeziehung. Dass wir Gott nicht nur oberflächlich kennen, sondern dass wir wirklich mit ihm leben. Das ist etwas, was für mich sowieso unfassbar ist. Wie wir zuerst gesungen haben von der Größe Gottes, dem Schöpfer des ganzen Universums. Und dann sagt die Bibel, dieser Gott, dieser allmächtige Schöpfer, der freut sich, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben. Der freut sich, wenn wir mit ihm reden, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir mit ihm verbunden sind. Der sehnt sich nach uns, der sehnt sich nach uns Menschen und streckt sich aus. 1. Johannes 5, Vers 20 heißt es eben, warum ist Jesus gekommen? Dass wir Gott, den Wahrhaftigen, erkennen. Jesus hat Gott offenbart. Durch Jesus können wir Gott persönlich kennenlernen. Und Jesus sagt es ganz, ganz klar, nur durch ihn kann man Gott kennenlernen, kann man Gott erkennen. Jesus sagt auch klar, er selber, er ist das ewige Leben. Das Leben werden wir ohne Gott, ohne diese Beziehung zu Jesus, werden wir das Leben nicht finden. Deswegen hat er auch gesagt, das ist das wahre ewige Leben. Dass sie dich, ja, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das haben wir ganz zu Beginn auch gesungen, dass alles, was wir vorher für wichtig gehalten haben, dass es jetzt unwichtig ist im Vergleich dazu, dass wir Jesus kennen. Das ist ja das, was Paulus sagt. Ja? Alles, was ihn damals geprägt hat, was sein Leben ausgemacht hat, das hält er jetzt für Kot, für Dreck, im Vergleich dazu, Jesus zu erkennen. Und das ist ja das, ohne Gott, ohne Beziehung zu ihm wird unser Leben, wird unser Herz immer leer bleiben. Blaise Pascal hat einmal gesagt, in jedem Herzen ist ein Vakuum. Und dieses Vakuum kann nur Gott füllen. Gott hat uns geschaffen, um in dieser Beziehung zu ihm zu leben. Und ohne ihn schaffen wir es nicht. Es gibt viele, viele gute, viele schöne Dinge, die wir genießen sollen. Es spricht überhaupt nichts gegen einen Urlaub genießen, einen guten Job haben, der einem Freude macht, eine Familie haben, wo man die Zeit und Gemeinschaft genießt. Aber all diese Dinge werden unser Herz nie wirklich ausfüllen. Und für die alten Rocker unter uns, die kennen wahrscheinlich von Toten Hosen das Lied, Warum werde ich nicht satt, wo sie genau das besingen, wo sie davon singen, sie haben alles. Sie haben die tollsten Autos, die hübschesten Frauen, die größten Partys und. Aber sie werden nicht satt, da fehlt was im Leben. Je mehr sie haben, umso mehr, umso größer ist die Sehnsucht. Und das ist etwas, was jeden Menschen prägt. Und darum geht es auch bei uns. Unser Leben soll prägen, dass wir Gott wirklich erkennen. Und wie es der Watchman Nie einmal gesagt hat, dazu reicht die Erkenntnis oder die Kenntnis der Bibel eben alleine nicht, sondern wir müssen Gott selbst erkennen. Aber damit wir ihn kennenlernen, benötigen wir Umgang mit Gott und Behandlung durch Gott. Also diese persönliche Beziehung mit ihm, diese Gemeinschaft mit ihm. Das ist das Erste, wozu wir berufen sind. Als Nächstes können wir auch lernen, beziehungsweise uns selbst auch fragen, folgen wir Jesus, folgen wir Gott wirklich von Herzen? Dienen wir ihm von Herzen? Oder ist es teilweise auch bei uns so, wie bei den Israeliten damals, dass es doch eher so oberflächlich ist? Also ich habe eigentlich mein Leben, ich habe meine Arbeit, ich habe meinen Beruf, ich habe meine Familie, ich hab alles, was mein Leben so prägt und ausmacht. Und so drüber gestreuselt ist ein bisschen Glaube dabei, die Religion. Ich gehe am Sonntag in die Gemeinde, ich bin am Mittwoch im Hauskreis. Aber damit ist mein religiöses Verlangen gestillt. Ansonsten lebe ich mein Leben eigentlich so, wie ich selber will. Und da ist die Bibel recht deutlich. Da ist das Alte Testament deutlich, da ist das Neue Testament, da ist Jesus deutlich. Ich lese nur zwei Stellen vor. Eben das eine, 2. Korinther 5, Vers 14 bis 15. Denn die Liebe Christi drängt uns. Zumal wir überzeugt sind, dass wenn einer gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Das ist ein Vers, über den habe ich ganz, ganz oft drüber gelesen. Aber was steht da? Warum ist Jesus gestorben? Da steht als eine Begründung eben da, er ist darum gestorben, damit die, die jetzt leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für Gott leben. Und das ist eine Herausforderung. Ist das so? Ist das das, was ich wirklich unterschreiben kann? Dass ich sagen kann, ja, Jesus, Amen dazu. Ich lebe nicht für mich, ich lebe für dich. Du bist das Ziel meines Lebens. Du bist derjenige, der die Nummer eins ist. Du bist derjenige, in den ich mein Leben investiere. Oder, wie es Paulus gesagt hat, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist nicht mehr mein Leben, es ist sein Leben. Da findet man ganz, ganz viele Stellen dazu in der Bibel. Darum geht's. Oder eben auch nur eine Herausforderung von Jesus. Man kann nur sein Jünger sein, man kann ihm nur nachfolgen, wenn man bereit ist, alles andere zurückzulassen, alles andere aufzugeben. Jesus, das Wort Gottes, verlangt hier keine fromme Askese von uns, dass wir uns irgendwo auf eine Betonsäule setzen und unser Leben lang meditieren. Darum geht es nicht. Ja. Es geht darum, dass wir wirklich sagen, Jesus, nimm du mein Leben. Nimm mein Leben, nimm es ganz. Im Neuen Testament findet man das geistliche Opfer, worüber Gott sich freut, ist es, wenn wir unsere Leiber, unser Leben ihm als Opfer dahin geben. Dass wir sagen, Jesus, regier du. Gibt es ja dieses Lied, regier in mir. Dass wir wirklich sagen, Jesus, lebe du dein Leben in mir. Es geht nicht um eigene Leistung. Es geht nicht darum, dass wir sagen, okay, ab heute bemühe ich mich, nach den 10 Geboten, nach den Geboten Jesu zu leben. Ab heute reiß mir am Riemen, Gott ist die Nummer eins. Darum geht es nicht. Das können wir gar nicht. Sondern was bedeutet Christsein? Christsein bedeutet, Jesus, der Auferstandene, lebt in jedem von uns. Er möchte sein Leben durch uns leben. Er möchte uns verändern. Er möchte so, wie er damals auf der Erde gelebt hat, wie er damals Menschen begegnet ist, Menschen gedient hat. Das Gleiche möchte Jesus heute in jedem von uns machen. Und was es dazu braucht, ist keine besondere Begabung unsererseits, kein besonderes Wissen. Es braucht diesen Willen, wirklich zu sagen, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein ganzes Leben. Bestimme du über mein Leben. Ich brauche dann keine Angst haben, oh, jetzt schickt er mir nach Sibirien als Missionar und lässt mir die Frau heiraten, die man überhaupt nicht vorstellen kann. Na, Gott ist gut zu uns, er hat einen guten Plan für uns. Aber er möchte diesen Wunsch haben, ihm zu dienen, mit ihm zu leben. Drittes, wie die Israeliten sollen auch wir uns fragen, was sind denn Götzen in unserem Leben? Wir lesen bei Hosea ganz, ganz oft, kehrt ab von diesem Götzendienst. Ja. Vielleicht haben wir jetzt keine große Buddha-Statue im Garten stehen, die wir anbeten, aber was sind Götzen in unserem Leben? Gerda hat letzte Woche gesagt, Sünde ist, wenn Dinge in unserem Leben wichtiger sind als Gott, und das sind Götzen. Alles, was in meinem Leben wichtiger ist wie Gott, ist ein Götze in meinem Leben. Und das ist wichtig, dass wir das ehrlich überprüfen. Gibt es Götzen in unserem Leben? Und dass wir dann ehrlich Buße tun und umkehren und sagen, Gott, ich habe einen Wunsch. Ich wünsche es mir, dass du wirklich der Nummer eins in meinem Leben bist. Dass ich dir diene, so wie du es willst. Und auch wir sind herausgefordert, dass unser Glaube sich im Alltag widerspiegelt. Dass es nicht ein, ich gehe sonntags in den Gottesdienst, Glaube ist, sondern dass man was sieht davon. Und das hat Jesus auch immer und immer wieder betont. Er hat selbst vorgelebt. Jesus hat gelehrt, er hat gepredigt, er hat zu Gott gerufen. Das war ganz, ganz wichtig. Aber Jesus hat auch ganz praktisch gedient. Er hat Gottes Liebe praktisch sichtbar gemacht. Er hat geheilt, er ist Menschen in ihren Nöten begegnet. Und eben die bekannte Frage, Meister, was ist das höchste Gebot? Wo Jesus dann antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das alleine ist schon absolut herausfordernd, was wir selber eben nicht schaffen, wo wir die Hilfe Gottes, wo wir die Hilfe des Heiligen Geistes brauchen. Da sagt Jesus, das ist das höchste und das erste Gebot, das andere aber ist dem gleich. Also da gibt es noch ein Gebot, das gleich wichtig ist. Und das ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Man kann das eine nicht vom anderen trennen. Ich kann nicht Gott dienen, Gott lieben, sagen, ja, Gott ist wichtig in meinem Leben, aber die Mitmenschen sind es nicht, die sind mir egal. Die Nöte der Menschen, die berühren mich nicht. Das ist mir komplett wurscht. Das zeigt Jesus mit dieser bekannten Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo ein Priester und ein Levit auf dem Weg zum Tempel oder vom Tempel sind und sie sehen einen halb Erschlagenen auf der Straße liegen. Sie blicken weg und gehen weiter. Müssen zum Gottesdienst, müssen vielleicht Schriftlesung machen, müssen vielleicht dort ihren Dienst tun. Oder haben ihn gerade getan und sind müde und brauchen jetzt Pause. Und wo Jesus sagt, hey, der wahre Gottesdienst, das war derjenige, das war der Samariter, das war derjenige, der stehen geblieben ist, der den aufgehoben hat. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir, wenn wir in Gott Gemeinde fahren, dass wir schauen links und rechts, wo liegen die Erschlagenen. Aber dass wir offen sind für die Nöte der Menschen in unserer Stadt. Dass uns das berührt, dass wir uns fragen, ist uns das wichtig? Ist es unser Anliegen? Ja, wir fahren in Gottesdienst, wir feiern Gottesdienst, das ist super. Aber es ist uns auch wichtig, es gibt viele Erschlagene, auch bei uns in der Stadt. Viele von Nöten erschlagen, viele Verzweifelte. Wie begegnen wir diesen Menschen? Das ist genau das, wo Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, das Licht der Welt. Ihr sollt eure guten Taten sollen sichtbar werden, damit die Menschen Gott erkennen. Und dann das Letzte, was wir lernen können, wie die Israeliten, wie das Volk Israel, haben wir einen besonderen Auftrag in dieser Welt. Wir sind genauso, 1. Petrus, die bekannten Stellen, wir sind genauso als Priester berufen. Wir sind herausgerufen, wie es hier heißt, in 1. Petrus 2, die Verse 9 und 10, herausgerufen aus der Finsternis. Wir waren verloren, wir waren ohne Gott, wir waren hoffnungslos, wir waren in Schuld, in Sünde gebunden. Unser Leben war kaputt, aber Gott hat uns in sein wunderbares Licht geführt. Er hat uns zu neuen Menschen gemacht. Aber wie die Israeliten sollten auch wir nicht dabei stehen bleiben, sondern Gott hat uns berufen. Wir sind jetzt Priester. Das ist allgemeine Priestertum. Jeder Gläubige ist ein Priester Jesu. Und wozu? Nicht um durch die Straßen zu gehen und Weihrauch auszustreuen, sondern wir sollen auf Gott hinweisen. Wir sollen von Gottes großen Taten reden. Wir sollen das Evangelium verkündigen. Wir sollen seine Liebe sichtbar werden lassen. Und als letzten Vers, eben noch aus dem Hebräerbrief 13, 15 bis 16. Das ist eben das Opfer, über das Gott sich freut. Das ist der Gottesdienst, der Gott Freude macht. Lasst uns nun durch ihn, also durch Jesus Christus, alleine können wir das nicht, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Also wieder dieser Zusammenhang. Gottesdienst, Gott loben, Gott preisen, ihn bekennen, ihn anbeten, daneben aber auch Gutes tun, Menschen zu dienen, mit anderen zu teilen. Und da soll man beten dafür. Da soll uns das Buch Hosea auch herausfordern, wieder neu zu Gott zu kommen, Gott neu zu erkennen, ehrlich darum zu beten, Herr, erneuere du mein Leben, offen zu sein vor ihm, ihn unser Leben auch prüfen zu lassen, dass er auch wunde Flecken in unserem Leben aufdeckt, die uns vielleicht von ihm trennen. Ganz, ganz wichtig, es geht hier nicht um praktizierte Religion. Es geht nicht darum, dass wir uns bemühen, jetzt bessere Christen zu sein. Es geht darum, dass wir Jesus wirklich darum bitten, Jesus, wenn du auferstanden bist, wenn du wirklich in mir lebst, dann mach du mein Leben neu. Dann leb du dein Leben durch mich und mach du mich zum Segen für mein Umfeld. Dass wir dafür beten, dass wir wirklich mehr Erkenntnis von Gott haben. Weil wenn wir Gott besser kennenlernen, wenn wir ihn näher und besser kennenlernen, dann wird das ganz, ganz automatisch Auswirkungen haben. Nicht nur auf uns, sondern auch auf unser Umfeld. Persönlich, aber auch als Gemeinde. Und von daher lassen wir uns wirklich motivieren. Lassen wir die Worte des Propheten uns nicht totschlagen, wie es hier heißt, sondern ermutigen, erfrischen, aufbauen. Dass wir sagen, danke Gott, dass du durch deinen Sohn alles gegeben hast, dass es du ermöglicht hast, dass ich in der Gemeinschaft mit dir leben kann. Und danke, dass du mich trotz meiner Schwächen, meiner Fehler, meiner Unzulänglichkeiten gebrauchen kannst in meinem Umfeld zum Segen für die Stadt. Und beten wir dafür, dass wir das auch als Gemeinde sind, dass wir wirklich so ein Licht sind, dass wir wirklich eine Versammlung von Priestern sind, die Gott kennen, die Gott persönlich kennen, die erfüllt sind von seiner Liebe. Und die den Menschen draußen begegnen in dieser Liebe und ihnen zum Segen werden. Wir werden jetzt im Anschluss gleich eine Gebetszeit haben, wo wir Gott dafür danken können, was er getan hat, wo wir ihn auch darum bitten können, wirklich uns zu diesen Menschen zu machen. Und ansonsten für die Anliegen, die uns betreffen, bewegen. Von daher jetzt herzliche Einladung an euch als Gemeinde zu einer gemeinsamen Gebetszeit.